Schön, dass ihr alle da seid. Preist dem Herrn. Wir sind ja doch etwas dezimiert heute. Einige sind im Urlaub, andere sind krank. Wir haben an sie auch schon gedacht im Gebet. Aber eigentlich, da ich ja die Predigt schon kenne, finde ich das ja bedauerlich, dass so viele heute nicht teilnehmen können. Aber wir gönnen ihnen auch wirklich ihre Erholung und auch ihre Genesung von ganzem Herzen. Und wir sind ja auch mit den Herzen bei ihnen. Ja, der Gottesdienst fing an mit Wundern. Wer will nicht Wunder sehen? Das wäre doch herrlich, wenn wir hier Wunder erleben. Wer aber am Donnerstag in der Bibelstunde war, der hat gelernt, vor dem Wunder kommt das Wort. Wunder sind mitfolgend. Mitfolgende Zeichen, mitfolgende Wunder. Und wenn etwas mitfolgend ist, dann geht dem ja etwas voraus. Das liegt ja so in der Natur, nicht? Und das ist die Wortverkündigung, die schriftgemäße Wortverkündigung. Wo Gottes Wort in Wahrheit verkündet wird, da verherrlicht Gott sein Wort durch Zeichen und Wunder. Ich habe so einiges mitgeschrieben heute Morgen im Lobpreis. Ich will dich loben, haben wir gehört. Ich will mich vor dir beugen, habe ich zweimal gehört. Gib mir dein Herz, habe ich gehört. Jeder hat eine Gabe vom Herrn bekommen, hat unser Sonnenschein gesagt, Helene. Deinem Wort vertraue ich. Also alleine das ist ja schon eine Predigt für sich. Aber die Frage ist, was machen wir denn jetzt damit? Das Lobpreisteam hat uns wesentliche Impulse gegeben, worauf es ankommt. Was machen wir jetzt damit? Wenn wir uns den Leib Christi anschauen, auch das, was Jürgen am Anfang in der Einleitung gesagt hat, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, wir sind hier nach wie vor in einem unvollendeten Auftrag. Der Auftrag, den uns Gott gegeben hat, der ist schlicht und einfach nicht fertig. Und wir fragen uns, warum machen viele Leute, die sich Christen nennen, so komische Dinge? Und darüber erlaube ich mir heute Morgen, über ein Wort zu reden, das immer wieder viele Emotionen in uns weckt. Und dieses Wort heißt ganz einfach Gehorsam. Kennt ihr das Wort? Wem gefällt es heute noch, über Gehorsam zu reden? Wir leben in einer Zeit von persönlicher Entfaltung. Die Leute sagen mir, ich tue nur das, was ich möchte. Aber ob das identisch ist mit dem, was Gott uns aufträgt, ist ja eine ganz andere Frage. Entfaltung der persönlichen Freiheit. Eltern wünschen sich gehorsame Kinder, aber sie kleiden diesen Wunsch in eine Bitte ein. Die Kinder verstehen, die Tür bleibt offen, den Willen zu tun oder nicht zu tun. Eine Nichtbefolgung wird ja doch nur in irgendeine Schimpfung münden oder Strafandrohungen, die doch nur eine Worthülse bleiben. Und es scheint wirklich so, dass sich nach den 60er Jahren das Gehorsamsprinzip in unserem Land entfernt hat, dass alleine schon das nackte Wort Gehorsam eine Provokation ist. Man interpretiert eine Kleinhaltung, Unmündigkeit, eine Ablehnung dort hinein. Und so hat sich das menschliche Herz, und so hat sich eine Ablehnung in das menschliche Herz, ein Misstrauen eingeschlichen gegen jede Form von menschlicher Autorität. Und das hören wir heute, das hören wir auch in der Politik. Die Politik sagt uns heute, wer behauptet, er hätte endgültige Wahrheiten, der ist intolerant und damit gefährlich, und Intoleranz muss man bekämpfen. Aber achte doch darauf, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Gott ist kein Mensch, der lügen könnte. Die Bibel sagt, Gott ist ein Vater, der niemandem etwas vorwirft und ein Vater, der seine Kinder sogar liebt. Wenn wir uns ihm unterordnen, ihm gehorsam sind, dann unterwerfen wir uns keinem Tyrannen. sondern einem liebenden Vater, den Jesus so beschreibt, dass er zu dir hinrennt, dir um den Hals fällt, dich küsst und einfach ein Fest mit dir feiern will. So dass die Unterordnung unter diesem Gott dich in ein Fest hineinführt, in wahre Freiheit. Und Johannes sagt, Gott ist Liebe. Könnt ihr das glauben? Und das müssen wir wissen, bevor wir über Gehorsam reden. Sonst bedrückt eigentlich das, was wir jetzt hören, nur unsere Herzen. Wir müssen wissen, dass Gott uns liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das niemand verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Wenn wir das verstehen, wenn wir das wirklich verstehen, wird automatisch in uns ein Wunsch entstehen, diese Liebe zu erwidern. Darf man das laut tun? Ich habe mich so gefreut, als ich Rudi vor einiger Zeit im Gebet hörte, als er sagte, Jesus, mein Schatz. Und ihr werdet es nicht glauben, es hat einer gemeckert. Wie das immer so ist, irgendwer meckert immer. Wenn wir schon anfangen, über das Gebet zu meckern, wo sind wir da hingekommen? Wenn endlich mal das Herz aufgeht und das Herz sich endlich mal zum Herzen wendet, das uns zuerst entgegengekommen ist und uns liebt, was haben wir da zu meckern? Freiheit. Wir sind eine freie Christengemeinde und wir sprechen das aus, was in unserem Herzen ist. Ja, was war im Herzen von David? Er sagte, nun Herr, ich suche sogar deine Befehle. Und Jesus sagte, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Erinnert ihr euch, zumindest die, die da waren, an Olaf Smolich, der vor ein paar Wochen am Donnerstagabend hier war und er nahm Bezug auf das Vaterunser und sagte, Leute, habt ihr es mitgekriegt? Zuerst heißt es doch, dein Wille geschehe. Und erst danach heißt es, unser täglich Brot gib uns heute. Das ist so eine Passage, die vergisst man nicht mehr. Das ist so. Damit muss man sich auseinandersetzen. Darauf muss man eine Antwort geben. Der Gehorsam ist, der ist es, der mich liebt. Jesus war gehorsam von Anfang bis Ende. Und da ging es eben nicht nur immer fröhlich zu. Aber da sind wir schon mitten im Thema. Nehmen wir mal an, Billy Graham hätte nicht das getan, was Gott von ihm wollte. Dann wären heute abertausende Menschen nicht Christen. Im Jahr 1965 wurde die Botschaft vom Kreuz durch Billy Graham gleichzeitig in 165 Länder ausgestrahlt. Niemals zuvor gab es so viele Menschen gleichzeitig, die das Evangelium gehört haben. Und niemals zuvor hat Billy Graham so viele Menschen an einem einzigen Tag erreicht. 20% der Weltbevölkerung konnten an einem Tag erreicht werden. Durch einen Mann. Ich dachte, Gehorsam sei meine persönliche Sache. Aber Gott macht einen Strich durch meine Rechnung. Er sagt, Gehorsam ist niemals eine persönliche Sache. Es geht alle an. Und sie beeinflusst deine und meine Umgebung. Das Erste, was wir lernen müssen, ist, Gehorsam beeinflusst die Geschichte. Aber bitteschön, so ist es auch mit dem Ungehorsam. Wenn ich nicht das tue, was Gott von mir will, werden auch andere mit beeinflusst. Nehmen wir an, eine Autobatterie könnte sich entscheiden, sich nicht an das Programm des Konstrukteurs zu halten und sich einbauen zu lassen. Dann hat diese Entscheidung eine Auswirkung auf die Zündung, auf das Cockpit, auf den Ventilator, auf die Lampen, auf alles im Auto, auf das ganze Auto selber. So gehorchst du niemals Gott für dich selber. natürlich auch. Gehorsam ist vor allem auch für jeden anderen. Ich danke Gott, dass ihr gehorsam sein wollt und sage Amen, Halleluja. Denn ich gehe davon aus, dass ihr gehorsam sein wollt. Unser Gehorsam wird die Welt beeinflussen. Wir sitzen hier nicht, um auf den Redner da vorne zu starren, sondern um vom Herrn selber zu hören. Und das weiterzutragen zu unseren Kindern und zu unserer Umgebung. Weil ein Mann, Abraham, gehorsam war und ging, gibt es heute überall Nachkommen auf der Erde wie der Sand am Boden. Ein Mann, ein Gehorsam. Und weil wir gehorsam sind, wird es viele Menschen beeinflussen. Und Tausende und Abertausende Menschen in Deutschland warten vielleicht darauf, dass du und ich gehorsam sind. Habt ihr das? Du wurdest geboren mit einer Bestimmung. Als Gott dich in seinem Kopf hatte, in seinem Herzen einen Plan über dein Leben, dich bereitete im Mutterleib, da dachte er sich was dabei. Das bedeutet, dass es tragischer ist, ein Leben ohne Sinn zu finden, als dass man irgendwann stirbt und nie gelebt hat. Denn wenn Menschen keinen Sinn finden in ihrem Leben, wird der Tod irgendwann attraktiv. Und erstaunlich ist, die Selbstmordrate in unserem Land ist am höchsten unter den Millionären, hat die Statistik festgestellt. Leute, die alles haben, aber keinen Sinn. Ist schwer zu begreifen, aber es ist so. Menschen begehen Selbstmord, weil ihr Leben eine Tragödie ist. Sie wissen nicht, warum sie leben. Sie werden dann irgendwann zum Tode hingezogen. Der Tod wird eine annehmbare Option. Es ist quälend, von einem Frust zum nächsten zu leben. Und das hat doch nichts mit Geld und Reichtum zu tun. Aber Gott will uns doch nicht in die Hölle führen. Er will uns aus der Hölle rausführen ins Leben. Gott hat dich nicht ausschließlich dazu ins Leben gerufen, dass du dich irgendwann bekehrst oder in die ewige Herrlichkeit kommst. Das ist, denken wir immer, das Endziel. Ganz so ist es gar nicht. Sein origineller Plan war anders. Gottes Plan war gleich von Anfang an, sein Reich hier auf der Erde mit dir zu beginnen. Und nicht erst zu warten, bis ich mal ankomme und in der Zwischenzeit fleißig meinen Stuhl zu wärmen und zu gucken, ob es nicht zu kritisieren gibt. Es ist die Sünde, die diesen Plan durchkreuzt hat. Und diesen Plan, den Gott mit jedem Einzelnen von uns hatte, aufgehalten hat. Und die neue Geburt bringt uns wieder zurück zum Ursprung und gibt uns eine neue Chance. Und er sagt dir, und natürlich auch mir, ich predige immer mir zuerst, er sagt dir, dass du eine neue Kreatur bist. Und Gott sagt, jetzt geht's erst richtig los. Und du bist noch lange nicht am Ziel, das ist erst der Anfang. Du bist nicht in diese Welt gekommen, um eine gute Bibelübersetzung zu haben, gute Lieder oder eine gute Gemeinde zu haben. Das ist nicht das Endziel. Wenn das alles ist, dann begründet es die Langeweile, die so viele Christen quält. Dieselben Lieder, dieselbe Lobpreisgruppe, derselbe Pastor. Und irgendwann treibt es die Gemeinde, die Langeweile in die nächste Gemeinde. Und dann gucken wir mal. Na, die singen ein bisschen andere Lieder. Und der Pastor hat einen anderen Anzug. Und dann wiederholt sich der Zyklus von vorne. Und irgendwann sind sie wieder am selben Punkt. Und das Problem liegt tiefer. Das Problem liegt im Herzen des Menschen. Nicht in der Umgebung. Gott hat gesagt, er gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, und er ist unabhängig von den äußeren Umständen. Wer meint, dass die Neugeburt das Endziel ist, jetzt bin ich ein Christ, der hat seine Bestimmung nicht erkannt. Ich bitte Gott, dass heute Morgen das Gefühl der Verantwortung für unser Leben so stark auf uns fällt, dass es unserem Fleisch leid tut, heute Morgen gekommen zu sein. Ja, in Jesu Namen lasst uns das Wort Gottes aufschlagen und lesen in Sprüche 19, Vers 21. Und vergesst diese Schriftstelle niemals, die wir jetzt lesen. Wenn ihr meinen Namen vergesst, ist das in Ordnung. Aber vergesst Gottes Wort nicht. Hier in den Sprüchen ist Gottes Schatztruhe. Ich liebe die Sprüche. Voll mit göttlichen Prinzipien. Und diese Gesetzmäßigkeiten haben eine ewige Bedeutung. Und du kannst ein göttliches Prinzip nicht ändern, indem du sagst, ich tue nur das, was ich möchte. Wenn ich das tun würde, manchmal, was ich möchte, würde ich vielleicht heute hier nicht stehen. Niemand, der zur See fährt, ignoriert einen Leuchtturm. Er würde Schiffbruch erleiden. So gibt uns Gottes Wort hier ein ewiges Prinzip, das uns Richtung weist für unser Leben. Und das finden wir hier in Sprüche 19, Vers 21. Darauf ruht heute die gesamte Predigt. Ich lese aus der Elberfelder Bibel und da heißt es, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Gott sagt, du und all die anderen Wesen, ihr habt wunderschöne Gedanken, so viele Pläne, was ihr tun wollt, was ihr werden möchtet, was ihr bauen wollt, was ihr schreiben wollt und och, wie nett das alles ist. Aber hör gut zu. Gott sagt heute Morgen zu dir, ich habe einen fertigen Ratschluss für dein Leben. Hast du das gehört? Fertig. Du kannst viel planen. Wenn du was zu schreiben hast, dabei hast, dann notiere dir drei Dinge, die ich dir jetzt sagen werde. Das erste ist, aber man kann sich ja auch dann die CD bestellen oder im Internet heute Nachmittag die Predigt anhören auf unserer Internetseite. Das erste ist, die Bestimmung ist kraftvoller als dein Plan. Kannst du sagen, meine Bestimmung, die Gott für mein Leben hat, ist kraftvoller als meine Pläne? Als meine Pläne. Sehen wir das hier? Gott sagt, viele Pläne sind im Herzen eines Menschen. Es scheint, als würde Gott sich überhaupt nicht darum kümmern, was wir alles Nettes planen. Sein Ratschlag, seine Bestimmung wird unsere Pläne überwinden. Du musst verstehen, Gott schaut ja aus der Ewigkeitsperspektive. Er sieht nur das, was Ewigkeitswert hat. Nur das sieht er. Und deswegen sagt er, nur des Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Das, was ewig bleibt, der Rest wird sowieso im Feuer vergehen. Nur das kommt zustande, das wird Reich Gottes bauen. Das wird Frucht bringen. Das wird Gottes Reich vorantreiben. Hier auf dem Planeten Erde. Er sagt, Gott hat dich zur Welt bringen lassen mit einer Bestimmung, die, wenn sie ausgelebt wird, diese Welt verändert. Aber wenn du dieser Bestimmung nicht nachkommst, wird er andere rufen. Vielleicht deine Kinder, die das ausführen. Aber sein Plan mit dieser Welt, er wird zustande kommen. Er kann nicht durch Ungehorsam aufgelöst werden. Gottes Plan ist es, dass das Evangelium zu den Menschen rauskommt. Und er sagt, ich komme nicht wieder, bis mein Evangelium nicht nur in der Welt, sondern auch hier in Lübeck gepredigt wird. Du sagst, aber die kennen doch schon das Evangelium. Nein, viele, die meisten kennen es nicht. Sie kennen vielleicht eine Kirche, sie kennen vielleicht eine Religion, aber sie kennen das Evangelium nicht, das eine frohe Botschaft ist. Sonst würden solche Dinge, wie die, von denen Jürgen heute Morgen gesprochen hat, so jedenfalls nicht passieren. Und ich sage dir, wenn sie das sehen, wenn sie die frohe Botschaft sehen, wenn sie das erleben, dann haben wir unseren Auftrag hier erfüllt. Wenn diese Gemeinde hier in Lübeck diesen Auftrag nicht erfüllt, fällt Gott nicht von seinem Thron. Er wird andere erwählen, er wird andere benutzen. Denken wir nicht, er sei abhängig von uns. Aber das ist kein Grund, sich bequem zurückzulegen und zu denken, naja, er wird schon irgendjemanden finden. Gott würde es lieben, von Herzen lieben, uns zu gebrauchen. Deshalb sind wir hier. Ich freue mich darüber, dass wir einen Anteil daran haben, was Gott in diesen Tagen in der Welt tut. Tut er ja zum Glück auch noch. Wir müssen bloß mal über das Negative hinausgucken. Dass wir daran teilhaben dürfen, aber das alles soll ja nicht das Endziel sein. Ich möchte, dass wir auch einen Anteil an der Ernte haben, ihr Lieben. Die Bestimmung, die Gott für uns hat, nicht nur als Gemeinde, sondern auch die Bestimmung für dein Leben, ist kraftvoller als alle deine Pläne. Zweiter Punkt. Die Bestimmung ist wichtiger als ein Plan. Die Bestimmung ist wichtiger als dein Plan. Viele Gedanken sind im Herzen eines Menschen, aber der Ratschluss Gottes, er kommt zustande. Das heißt, man kann sich darüber aufregen, über das, was Gott tun will, oder man kann einfach mit ihm mitarbeiten. Der Ratschluss des Herrn, er wird zustande kommen. Meine Ideen, meine viele Zeit, meine komplexen Planungen. Plötzlich kommt Gott in mein Arbeitszimmer und sagt, hey, was machst du da? Ich habe das erlebt. Ich habe darüber nachgedacht, was könnte ich mal machen, wie muss ich das tun und so weiter. Und sitze da am Schreibtisch und sinniere so vor mich hin und plötzlich eine Stimme in mir, was machst du da? Ich weiß, wovon ich rede. Ich saß selbst bei irgendwelchen Vorbereitungen. Was machst du da, war es plötzlich in meinem Herzen. Was habe ich dir aufgetragen? Was ist deine Bestimmung, mein Kind? Gott kommt oft in unser Leben und er kann im Bruchteil einer Sekunde alle unsere Pläne auslöschen. Mein ganzer akademischer Titel, den mir eine Universität verliehen hat, ist nichts mehr wert. Es gibt keine Extrawohnung, besondere Extra-Suiten im Himmel für Doktoren und Akademiker. Es gibt nur Kinder im Himmelreich. Und jeder, der sich erniedrigt wie ein Kind und ein Diener ist im Reich Gottes, der wird erhöht werden, dass er wohnen kann in diesem Himmelreich. Ja, ihr Lieben, wir haben viele Pläne. Aber lasst uns unsere Bestimmung erkennen für unser Leben. Das ist ein ernsthaftes Gebetsanliegen. Sich klar zu werden in der Gegenwart Gottes, was ist mein Platz innerhalb deiner Gemeinde? Wir haben ja hier den Studienkurs Ältestenschaft durchgeführt. Und ich habe gesagt, wir bestimmen hier nicht, wer Ältester wird. Ihr geht ins Gebet und fragt den Herrn. Es haben sich inzwischen zwei Brüder gemeldet. Was ist denn jetzt passiert? Zwei Brüder haben sich bis jetzt gemeldet, nach langem Gebet, in der Stille. Ich kann mir das vorstellen. Ich bin bereit. Ich glaube, der Herr will mich an diesem Platz gebrauchen. Ich sage dazu heute noch keinen Namen, weil zwei sind noch nicht alle. Warten wir es ab. Betet weiter. Und denkt daran, Gott hat eine Bestimmung für euch. Fangt an, ernsthaft zu beten und fragt den Herrn, was ist mein Auftrag? Wo soll ich dienen? Und nicht an die Umstände, mit denen wir gerade zu tun haben. Die lenken uns ab und der Teufel reibt sich die Hände. Die einzige Frage, die wirklich relevant ist, was will Gott für unser Leben? Was ist seine Aufgabe für mich? Was ist seine Aufgabe für dich? Und ich sage dir, Gemeinde wird funktionieren, wie man es in Lübeck noch nicht gesehen hat, wenn jeder seinen Platz gefunden hat. Gott rüttelt uns auf in unseren Tagen. Vielleicht braucht er heute Morgen den Briefträger Wiesenhütter, uns aufzurütteln. Wir müssen die Wahrheit hören. Wir sind nicht hier, um Meinungen auszutauschen, sondern um das Wort Gottes zu hören und auszutauschen. Beachte, was Gott hier nicht sagt. Er sagt nicht, viele schlechte Gedanken sind im Herzen eines Menschen. Er sagt einfach, viele Gedanken. Das schließt Gute mit ein, stimmt's? Das können Gute sein. Wir haben gute Pläne. Ich sage doch nicht, dass unsere Pläne alle schlecht sind. Wir wollen gute Sachen tun, fromme Dinge, christliche Aktivitäten. So viele gute Sachen wollen wir tun. Aber der Herr sagt, nicht die guten Pläne sind es, sondern nur die Dinge, die durch den Geist Gottes geboren sind. Und die dir aufs Herz gebrannt werden, so dass du sagen kannst, was ich den Vater tun sehe, das alleine bringt Frucht. Und eine der größten Waffen des Teufels ist, uns so mit guten Aktivitäten zu beschäftigen, uns festzuhalten, damit wir unsere eigentliche Bestimmung nicht erkennen. Gute Dinge, soziale Aktivitäten, hat alles seinen Platz. Aber wenn sie uns gefangen halten, was ist dann? Wenn er dich nicht verführen kann mit Streitsucht, mit Kritiksucht, was wir freundlicherweise ja weitgehend hier erledigt haben, dann pass auf, dann kommt der Engel des Lichts. Und wenn er dich nicht verführen kann mit böser Lust, dann kommt er mit guter Lust. Dass du mit christlichen Aktivitäten so eingenommen bist, dass du an deiner Bestimmung vorbeirauscht. Und das ist die größte Waffe, die der Feind auf Gottes Volk abzielt. Sie lautet einfach nur Geschäftigkeit. Ach, hätte ich mir gewünscht, dass Gerd heute hier ist. Immer in Aktion sein. Immer rotieren. Immer Stress. Nie die Ruhe finden. Immer was tun. Immer Action. Und der Herr sagt, wenn du deine Bestimmung erkennst, wozu ich dich erschaffen habe, wozu ich dich geboren habe von Neuem, dann wirst du erkennen, dass es leicht ist, mir zu folgen. Dass mein Joch sanft ist, dass ich mit dir bin, uneingeschränkt auf diesem Weg deiner Bestimmung, aber außerhalb brauchst du dich auf. Gut ist nicht immer richtig. Amen. Gut ist nicht immer richtig. Hier ein biblisches Beispiel. Wir könnten viele biblische Beispiele erwähnen. Aber König Saul, den kennt ihr ja weitestgehend. Deshalb habe ich dieses Beispiel gewählt. Gott sagt zu König Saul, geh hin in die Schlacht und töte alles. Das ist das Gericht des Herrn. Alles muss zerstört werden. Die Gebäude, die Tiere und alle rebellischen Menschen. Und da sagt die Welt heute, dass der Religionsunterricht muss aus der Schule verschwinden. Das ist ja gewalttätig. Gott wusste schon, was er da sagt. Gott sagt zu König Saul, geh in die Stadt und töte alles. Und Gott sagt, verstehst du das, Saul? Und Saul sagt, ja, Herr, ich bin gehorsam. Und Gott wusste, was er da sagte. Er weiß immer, was er anordnet. Diese Menschen lebten in Rebellion. Und wenn die nicht alle vernichtet worden wären, dann hätten sich die Männer mit den Frauen verbunden und umgekehrt und sie hätten die heidnischen Religionen adoptiert und wären abgefallen vom Glauben. Und Gott sagt, das geht nicht. Das Gericht Gottes muss vollstreckt werden. Heftig. Wirklich heftig. Und Saul zog los. Er ging dort hinein und Gott war wirklich mit ihm. Der Geist Gottes kam auf ihn und alles gelang ihm. Er führte den Auftrag wirklich nach den Vorschriften des Herrn aus Und dann sieht er die fettesten Schafe. Und da springt ihm der Teufel auf die Schulter und flüstert ihm etwas ins Ohr. Der sagt nämlich zu ihm, siehst du die schönen fetten Schafe, wohl ernährt? Guck doch mal hin. Die sind zu gut, um abgeschlachtet zu werden. Siehst du die Rinder da drüben, kraftvoll und stark? Die willst du abmurksen? Bist du noch ganz bei Sinnen? Und die Bibel sagt, er wurde zu den besten Schafen und den besten Rindern geführt und zu dem wertvollsten, was die Amalekiter zu bieten hatten. Und da steht er jetzt, mit dem Auftrag, alles zu vernichten. Nein, das kannst du nicht tun. Nein, Herr, das werden wir retten. Sieh, es ist zu gut, um abgemurkst zu werden. Und er befahl dem Volk, diese schönen Tiere auszusondern. Und was ist das auf Deutsch? Ungehorsam. Nichts anderes als Ungehorsam. Und ihr würdet nicht im Traum darauf kommen, was Saul mit diesen Dingen vorhatte. Ihr würdet nicht darauf kommen, wenn es nicht geschrieben stünde. Er wollte mit den Schafen und mit den Rindern ein Brandopfer dem Herrn darbringen. Mit Ungehorsam, das muss man sich mal vorstellen. Er wollte es dem Herrn geben. Gute Sache. Anbetung, Lobpreisopfer. Und sie zogen da ein großes Fest auf. Und sie erhoben Gott und sie hatten da eine Lobpreisversammlung. Und auf einmal kommt ein Mann in den Raum. Und in dem Moment, wo der reinkommt, an diesen Platz, hört die Musik auf. Alle wissen, jetzt gibt's Probleme. Immer wenn sie den sehen, gab es Schwierigkeiten. Samuel, der Prophet, kommt dahin zu König Saul und wieder dieselbe Frage, was tust du da? O Herr, wir preisen den Herrn. Wir haben doch die Ordnung, Gott zu loben, ihn anzubeten, eine gute Sache. Da sagt Saul, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht? Wisst ihr, was Saul gesagt hat? Saul, was habe ich gesagt? Ja, Saul. Wisst ihr, was Saul antwortet? Ich habe der Stimme des Herrn gehorcht. Wir haben doch, das ist das, was viele sagen werden, wenn sie einmal vor dem Herrn stehen. Wir haben dir doch gehorcht. Ja. Wir haben doch versucht, Herr, dein Reich zu bauen. Wir waren auch gesegnet in vielen Dingen, Herr. Teste es. Mein Name ist bekannt in der Stadt. Sie sagen von mir, ich bin ein Mann Gottes. Prüfe es. Mein Name geht überall rum, für dich natürlich, Herr. Prüfe es, wir waren sehr aktiv. Und Samuel sagt, was ist denn das für ein Blöken da? Und Brüllen von Rindern. Und jetzt schlägt Sauls Gewissen. Wisst ihr, was er macht, um da irgendwie rauszukommen? Er verweist auf das Volk. Nein, nicht ich. Das Volk nahm die Tiere. Und Saul sagt, Samuel sagt, Saul, du verstehst nicht, worauf es ankommt. Jetzt sagt er ihm etwas, was sich tief bei mir festgesetzt hat. Er sagt, Saul, zu gehorchen ist besser als Anbetung. Habt ihr das schon mal gehört? Habt ihr das schon mal gelesen? Er sagt, Saul, Gehorsam ist besser als Anbetung. Anbetung ist Opfer hier, Lobpreisopfer. Aber er sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Sich aufzuopfern, versteht ihr? Das heißt, es ist wichtiger, das zu tun, was durch den Geist Gottes geboren ist, als irgendetwas zu tun. Lest euch das gerne als Gute-Nacht-Lektüre nochmal durch. Das ist erbaulich. 1. Samuel 15. Da steht diese Geschichte. Ich kann nur sagen, oh mein Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns mobilisierst, dass du uns rufst in den Dienst. Ich danke dir, Herr. Aber lassen wir uns rufen? Lassen wir uns rufen? Sind wir bereit, den Platz einzunehmen, den Gott für uns vorgesehen hat? Oder stehen wir immer noch auf der Prämisse, ich mache das, was ich möchte? Im 1. Samuel 15, Vers 22 steht, dein Wort ist kraftvoll, Herr. Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Welche Schlachtopfer bringst du? Kennst du schon deine Bestimmung? Wenn nicht, geh ins Gebet. Wenn du nicht weiterkommst, sprich mich an, wir beten miteinander. Gott wird dir antworten und dir den Platz in seinem Reich, in seiner Gemeinde zeigen. Und dann sei gehorsam. Achte nicht auf die Umstände, auf die Umgebung. Achte vor allen Dingen nicht auf deine Vorbehalte. Sei gehorsam. Amen.